habe schon angekündigt, es geht um 1. Korinther 14. Die Gemeinde in Korinth hatte ihre Türen aufgemacht, sie will wachsen. Und nun erlebt sie, dass das Sprachengebet so zu einem Magneten wird für ihr öffentliches Wirken. Paulus schätzt diese Gabe. Er würde sie, so sagt er, selber praktizieren, mehr sogar als andere. Und auch wir dürfen diese Gabe von Gott erbitten. Sie dient zur Erbauung. Nicht nur für das Sprachengebet, sondern für alle Gaben gilt, dass wir sie von Gott erbitten können. Ein Gast ist das erste Mal bei uns im Gottesdienst. Vieles, was er hier erlebt, hat er nicht begriffen. Wann man zum Beispiel aufsteht und wann man sich hinsetzt und warum. Warum wir singen und beten und was das bedeutet. Nicht alle Lieder haben ihm gefallen, aber ein Lied hat ihm doch sehr gut gefallen. Das ging sogar mit. Ja, und die Predigt. Er sagt, er wüsste nicht genau, was man da tun soll. Soll man da zuhören oder mitschreiben oder es einfach aushalten? Soll man sich da melden und Fragen stellen? Soll man da auch oder kann man da auch Widerspruch anmelden? Unser Gast sagt, aber das gilt nicht nur von der Predigt, sondern von dem ganzen Gottesdienst. Mir ging es in diesem Gottesdienst so, als stünde ich auf einem Vorortbahnhof. Mit dem Gottesdienst kam so ein Schnellzug vorbeigedonnert. Inzwischen fahren die auch schon etwas ruhiger. Aber was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass nicht ein Schnellzug vorbeigekommen wäre, sondern ein Kleinbus, ein kleiner Schienenbus, der an diesem Bahnhof angehalten hätte und mich mitgenommen hätte. Ich hätte mir so gerne eine Einstiegsmöglichkeit gewünscht. Ja, einer hört das und sagt, stimmt, wir brauchen wieder Kaffee im Foyer. Aber dann überlegen wir, wird es der Kaffee bringen? Ist das der Einstieg? Ja, wohl nur dann, wenn wir beim Kaffeetrinken auch bei den Fragen des Lesegemeinde. Ein anderer Gast sagt, hier war ich gern zu Gast und ich kann diese Gemeinde empfehlen. Natürlich, wer das hört, der fühlt sich geschmeichelt. Aber ist das der Grund unserer Veranstaltung Gottesdienst, dass wir eine gute Quote haben, eine gute Rückmeldung, eine gute Presse? Doch wohl eher nicht. Es gibt schwerwiegendere Gründe als die Attraktivität eines Gottesdienstes. Schwerwiegendere Gründe, Gottesdienst zu feiern. Wichtig erscheint doch, dass wir Gott im Gottesdienst begegnen, mit ihm in Berührung kommen. Dass ich ihn erkenne, von ihm angesprochen werde, selbst dann, wenn es mich trifft, naja, dann werde ich auch angesprochen. Und darum betet der Einzelne, Herr, sage du mir, was du mir sagen willst. Ich bekenne, meine Lebensdiagnose erschreckt mich mitunter. Paulus sagt einmal im Römerbrief Kapitel 7, ich will das Rechte tun, aber ich bin zu schwach, es auszuführen. Das Gute tue ich nicht, das ich tun möchte, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Wer rettet mich aus dieser Verstrickung? Gott hat es getan. Ihm sei Dank durch Jesus Christus. Was ich brauche, ist Hilfe und ist Trost. Und manchmal brauche ich auch einen Helfer, der mich begleitet in den Fragen, mit denen ich alleine nicht zurechtkomme. Das sind Gedanken von Leuten, die im Gottesdienst sind und die dann nach Hause gehen, so oder so. Mit dem 14. Kapitel haben wir einen Text, da geht es um die Gaben des Geistes. Die evangelische Predigtextordnung hat ihn sehr beschnitten. Und ich hatte mich eigentlich entschlossen, ihn in Gänze vorzulesen. Und ich hoffe, euch ist es nicht zu warm. Dann mache ich es. Ich lasse ein paar Verse weg. Also ich lese von Kapitel 14 die Verse 1 bis 33 und dann noch einmal von 37 bis 40. Ich lasse vielleicht zwischendurch mal zwei Verse weg. Strebt nach der Liebe, schreibt Paulus, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Ich überspringe mal die Verse 7 und 8. So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet. Und der redet, der wird mich nicht verstehen. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Wer also in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Und wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist nun sein. Aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll es denn nun sein? Ich bete mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkundiger dabei steht, das Amen sagen auf das Gebet, dass er doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es ums Böse geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Darum ist die Zungenrede nicht ein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, kämen aber Unkundige und Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, seid ihr von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen in Erbauung. Wenn jemand in Zungen redet, so seien es 2, höchstens 3 oder einer nach dem anderen und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selbst und für Gott. Auch von den Propheten lasst 2 oder 3 reden und die anderen lasst darüber urteilen. Wenn aber einem anderen, der dabei sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wenn einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Wer aber das nicht anerkennt, der wird auch nicht anerkannt. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Das ist der Text, der für heute empfohlen worden ist. Vielleicht vermutet jemand, dass das der Text ist, weil wir heute Nachmittag ein Seminar haben zu prophetischen Eindrücken und ein Anbetungsabend. Das hat sich zufällig so gefügt. Zungenrede, Prophetie und alle anderen Gnadengaben dienen der Erbauung der Gemeinde. Manch einer verbindet mit Erbauung Erbauungsstunden in der Art, wie er sie einmal in früheren Jahren kennengelernt hat. Viele schwarze Handtaschen, zuklappende Brillen etwas. Und ein ehemaliger Teilnehmer an einer solchen Erbauungsstunde sagte dann, das ist nicht so ganz meins. Aber das ist nicht Erbauung, was wir da vielleicht gerade in Erinnerung haben, sondern Erbauung meint hingegen die konstruktive, aufbauende Arbeit eines Hauses. Paulus vergleicht Erbauung mit einem Bauwerk, von dem er sagt, 1. Korinther 3, der Bauherr ist Gott. Und das Fundament, auf dem gebaut wird, das ist Jesus Christus. Hatten wir ja gerade als eine der Jahreslosungen im Vorbeiflug so, im Zugehen auf das Jahr 2020, kommen wir nachher noch zu, die da hieß und auch Jahres- oder Spruch war bei unserer Grundsteinlegung und da im Foyer irgendwo einbetoniert ist. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Nun baut Gott mit den von ihm berufenen Mitarbeitern die Gemeinde. Sie ist immer eine Baustelle. Und da sprechen wir eigentlich gar nicht dabei vom Baukörper, obwohl wir beim Baukörper ja auch den Eindruck haben, wenn man ein Haus baut, fertig ist man damit irgendwie nie. Da ist immer was zu machen. Mich erstaunen dann solche Bauwerke wie der Kölner Dom, an dem man ja hunderte Jahre gebaut hat, dass die eine eigene Dombauhütte oder so haben, weil da immer dran gebaut wird und immer wieder müssen Steine ersetzt werden. Und in vielen Gemeinden, da ist natürlich dann diese Erinnerung da, ja, wir haben immer zu bauen. Und gerade Kirchgemeinden, wenn der Pfarrer dann noch die anderen 7 Gemeinden des Umkreises geerbt hat und dann 15 Kirchen hat, die er baulich betreuen darf, dann ist er immer besonders dankbar. Oder manch einer denkt, weil er in Barcelona war, mal an diese Kirche zur Heiligen Familie, die extra so gebaut ist, dass man die nie fertig kriegt. Weil es ein Symbol dafür ist, dass Kirche irgendwie nie fertig wird. Und das Ganze, das bezieht sich eben nicht nur aufs Bauwerk, sondern es bezieht sich auch auf die Gemeinde im Inneren, auf die Menschen, die die Gemeinde bilden. Wir erleiden diese Wirklichkeit des inneren Baus. Fertig sind wir nie. Da wird ausgebildet, da lässt sich jemand ausbilden und zieht weg. Ein Hoffnungsträger der Jugend. Da wird sich gegenseitig gekränkt und dann weggeblieben. Da wird lax gelebt und gesündigt. Da wird sich geschieden und ausgetreten. Da ist jemand krank geworden und gestorben. Immer wieder fängt das Leben der Gemeinde auf wundersame Weise neu an. Gott sei Dank. Und wir müssen es bejahen, Erbauung ist lebensnotwendig. Und Jesus fördert das Wachsen des Gemeindebaus durch die Gaben des Geistes, damit die Gemeinde wieder neu erbaut wird. Die Gaben sind dabei sehr verschieden, so wie die Werkzeuge auf einer Baustelle. Hammer und Hobel, Schaufel und Kelle, Wasserwaage und Zollstock, jede Gabe zu ihrer Zeit. Mal braucht die Gemeinde Mahnung und Lehre, mal Heilung und Geisterunterscheidung, mal Diakonie und Leitung, mal Trost und Seelsorge und noch vieles mehr. Alles zu seiner Zeit und seinem Ort. Wertvoll und nötig ist alles, was hier aufgezählt wird in diesem Kapitel. Die wichtigsten Gaben sind die, die augenblicklich zum Bau der Gemeinde benötigt werden. Und danach wird es andere Gnadengaben geben, die dann benötigt werden. Alle Gabenträger werden daran gemessen, ob sie mit ihrer Gabe dem Bau der Gemeinde dienen. Nicht etwa so, ich habe sie und ich habe sie hier so bei mir, sondern ob man diese Gabe, die Gott einem gegeben hat, auch zum Bau der Gemeinde einbringt. Und das zum Frieden und zur Einheit. Das ist wichtig. Geistliche Gaben können zum Beispiel durch ungeschickten Umgang ja auch Anstoß erregen. Und dann ist das oft auf der ganzen Linie. Da hört man irgendwie, oh, Gabenträger, gefährlich. Doch die falsche Anwendung hebt den gesegneten Gebrauch der Geistesgaben nicht auf, sondern die falsche Anwendung zeigt nur, dass es manchmal auch unter Gabenträgern ungeschickte, unreife Gabenträger gibt. Wie ein Fachmann, der auf dem Bau arbeitet, seine Werkzeuge versucht, so fachmännisch und meisterhaft wie möglich einzusetzen, so auch der, der eine Gabe von Gott bekommen hat. Er wird versuchen, damit so umzugehen wie ein Facharbeiter oder wie ein Meister. Zwei Fragen sollen uns beschäftigen. Die eine Frage heißt, in welchem Verhältnis stehen der Heilige Geist und der Verstand zueinander? Schließen sich der Heilige Geist und der Verstand einander aus oder ergänzen sie sich? Zu dieser Frage. Die sogenannten Charismatiker, das ist kein Schimpfwort, das ist nur das griechische Wort für Gabenträger, die misstrauen mitunter den Menschen, die mit dem Verstand herangehen, obwohl sie selber Verstand besitzen. Sie denken, der Verstand wehrt sich gegen den Geist. Und sie denken, der Verstand hat auch Angst vor dem Geist. Paulus zeigt, dass es diesen Gegensatz für ihn nicht gibt. Denn er kann beten und singen im Geist und mit dem Verstand. Er kennt Gottesdienste, die vom Geist inspiriert sind und auch solche Gottesdienste, die mehr vom Verstand her geprägt sind. Das Beten im Geist und das in der Muttersprache, die schließen sich eben nicht gegenseitig aus, sondern sie ergänzen sich wie zwei Seiten einer Medaille. Die Apostelgeschichte berichtet von diesen und so beten und singen sehr unbefangen und so selbstverständlich. Paulus betont, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Er erläutert, wenn ich in Sprachen bete, so betet mein Geist. Es ist ein geheimnisvolles Reden zu Gott. Diese Gebetssprache muss ausgelegt werden, um dann für den Gottesdienst auch sinnvoll zu sein. Die Auslegung ist eine inhaltliche Darlegung des Gebets oder des Gesagten in der Muttersprache des jeweiligen Beters. Aber auch das andere. Das Beten im Geist soll keinesfalls das Beten mit dem Verstand abwerten, nach dem Motto, naja, hat er sein Gebet aufgeschrieben. Sondern das Gebet im Geist wird das Gebet, das vielleicht mit dem Verstand vorbereitet ist, ergänzen und vertiefen. Manchmal erleben wir es, dass wir, wenn wir mit dem Verstand beten, dass wir uns dabei selber ein Bein stellen. Zum Beispiel dann, wenn ich mir in einer Gebetsgemeinschaft gerade Sätze zurechtlegen will und gerade wollte ich losbeten, da betet ein anderer genau diese Gedanken. Ah, sie lagen vielleicht so oben auf bei uns allen. Oder ich merke mit meinem verstandesmäßigen Beten, dass ich dann so selbstkritisch bin und sage, ach, jetzt habe ich mich ja verbetet. Oder dass ich mich kontrolliere und ja auch andere. Und dass ich anfange zu werten. Das würde vielleicht nicht passieren, wenn ich einfach im Gebet das so ausschütte vor Gott, was mich berührt. Und dann ist es weg und dann ist es auch egal, was ein anderer dazu sagt. Beten im Geist lässt mich einfach anfangen. Einfach anfangen zu beten, ohne dass ich mir die Worte zurechtlege. Und das trifft vielleicht das, was mancher als witzige Bemerkung schon gehört, gelesen, gesagt hat. Ich muss erst anfangen zu reden, damit ich weiß, was ich denke. So ist es ja beim Beten, beim geistlichen Beten. Manchmal sind mir die Dinge, wenn ich sie gebetet habe, hinterher sehr viel klarer, als wenn ich sie nur in mir verschwiegen hätte. Ich habe sie herausgebetet und auf einmal ist es klar. Der Betende betet nicht mit dem Verstand, sondern er lässt sich vom Geist Gottes tragen und erlebt dabei dieses Getragenwerden von Gott in seinem Gebet als Geschenk. Manchmal hat man gesagt, na, das war eine Veranstaltung, am Ende haben wir noch gebetet und beim Beten, das wurde auf einmal der Höhepunkt, weil dieses Gebet uns gezeigt hat, dass wir uns durch den Geist Gottes tragen lassen können und da noch einmal gebündelt worden ist oder ganz anderes dazu kam und wir dadurch reich beschenkt wurden. Und wir merken, dass das stimmt, beim Beten hilft der Geist unserer Schwachheit auf, Wir denken, wir können nicht beten, aber der Geist hilft uns. Wenn man in die Runde fragt, wer möchte noch beten, dann sagen manchmal welche, ich kann das gar nicht. Wer sagt das? Bete einfach. Einfach beten. Ein Satz. Im Stillen oder oben laut. Egal. Aber auch gerne laut. Das geht. Gott trägt uns. Der Geist hilft auch dem, der stumm bleibt. Aber er hilft jedem. Und er hilft jedem, auch eine Grenze, die er so sieht für sich, zu überschreiten. Die andere Frage, wer aber denkt an die, die kaum eine Ahnung haben von dem, was in den charismatischen, sage ich mal, Gottesdiensten geschieht? Als Teilnehmer werden sie von unverständlichen Formen überrascht. Paulus nennt zwei Besuchergruppen, einmal die Uneingeweihten, die nicht den Sachverstand haben, die das gerade passiert. Das sind zum Beispiel die Neulinge unter den Christen, die das Zungenreden nicht kennen. Das kennen ja auch viele nicht, weil es ja bei uns auch nicht praktiziert wird im Gottesdienst. Das mag auch in Ordnung sein, darauf kommen wir noch. Und dann ist die andere Gruppe da, die der Ungläubigen, die auch Gäste im Gottesdienst sind. Und ihnen sind die Äußerungen des Heiligen Geistes ganz fremd und völlig uneinsichtig. Aber das ist auch eine Gruppe wie die andere, die hören beide auch mit zur Gemeinde. Also sie kommen zumindest zum Gottesdienst. Und darum sollen sie auch einbezogen sein, ohne dass sie damit überfordert werden. Unverstandenes führt dann zu dem Eindruck, so lesen wir hier in Vers 23, die sind verrückt. Und dann werden Hörer ablehnend. Das, was ich von der Predigt sagte oder von dem Gottesdienst, kann eben auch da, kann an jeder Stelle passieren, dass man den Eindruck hat, der Zug fährt durch den Bahnhof, aber er hält nicht an. Ich kann da nicht einsteigen. Die Geistbegabten fühlen sich dann missverstanden und falsch eingeschätzt, wenn jemand urteilt, sie sind von Sinnen. Das ist auch hart, das so zu sagen. Und das ist ja auch nicht so, oder sie seien schwärmerig. Aber sie müssen sich selbst fragen, haben sie zu dieser Fehleinschätzung nicht selber beigetragen? Und jetzt sage ich mal nicht sie, sondern wir, haben wir mit all dem, was wir tun, haben wir nicht zu Fehleinschätzungen zu unseren Gottesdiensten selbst beigetragen? Sind wir mit den Uneingeweihten, mit den Ungläubigen so umgegangen, dass es letztlich, Kapitel 13 müssen wir dazu nehmen, irgendwie lieblos gewesen ist. Für uns gewohnt, aber nicht für die, die dazugekommen sind. Die Liebe wird vernachlässigt, wenn sich einer entfaltet und andere sich dabei einsam fühlen. Das ist bei jedem Gottesdienst so, das ist auch jetzt gerade so. Ich entfalte mich hier mit der Predigt und jemand sagt, du, ich bin hier gar nicht bei dir, ich bin gerade müde, bin ganz woanders. Und das bringt mich eher weg. Paulus sagt, und das ist ja kann nur unser Bemühen sein, verhaltet euch doch so, dass einerseits der Geist nicht gedämpft wird, dass aber andererseits niemand irritiert wird und niemand abgestoßen wird. Es gibt Christen und Nichtchristen, die nichts verstehen, wenn sich Gnadengaben äußern. Die einen können nicht mitbeten und die anderen finden nicht zum Glauben. Aber die, die neu sind, die sollen eingeweiht werden. Und das passiert ja dadurch, dass wir ihnen das, was im Neuen Testament steht, versuchen zu erklären an einem solchen warmen Sonntag wie heute. Zum Beispiel, und da gibt es heute noch mehr Veranstaltungen dazu, hier heute. Und die Nichtchristen, die sollen angesprochen werden dazu, dass sie zum Glauben finden, dass sie von dem Wort Gottes erreicht werden. Jeder soll sich ernst genommen fühlen. Und dann werden die einen geöffnet für das Wirken des Geistes zum Nutzen der Gemeinde und die anderen werden in ihrem Herzen berührt. Und vielleicht passiert das, dass sie überführt werden und sagen, Mensch, tatsächlich, Gott ist in eurer Mitte. Das erlebe ich hier bei euch. Wir haben dann eine Schilderung eines neutestamentlichen Gottesdienstes, die lasse ich jetzt mal weg. Die haben wir vorhin zwar im Lesen gehört, aber die will ich jetzt hier nicht noch einmal ausbreiten. Interessant ist, dass die also 1. Korinther 14 steht, welche Elemente zum Gottesdienst gehören. Und da sind nicht alle aufgezählt, sondern im Text, davor stehen ja schon verschiedene Elemente. Aber dass man mal so einen Eindruck hat von so einem Gottesdienst vor 2000 Jahren in Korinth. Welche Elemente gibt es da so? Die Fülle, die der Geist gibt, muss geordnet und kanalisiert werden. Die Beiträge sollen geordnet eingebracht werden. Eine Gnadengabe soll nicht vor anderen und ein Gnadengabenträger nicht vor den anderen dominieren. Die Gemeinde muss charismatische Äußerungen nicht einfach hinnehmen und bei der Zustimmung, sondern das Prüfen der Gaben gibt die Möglichkeit der Zustimmung und der Bestätigung, aber auch die Möglichkeit der Korrektur. Und dabei gehört auch das Schweigen zum Gottesdienst, dass jemand schweigt, weil er jetzt auch den Eindruck gewinnt, so haben wir es ja gelesen, dass jetzt ein anderer etwas ganz Wichtiges zu sagen hat und dann gibt es einfach eine Programmänderung. Der oberste Grundsatz für das Praktizieren der Geistesgaben lautet: Lasst alles in einer schönen Gestalt und Ordnung geschehen. Der Gottesdienst mit vielfältigen Gnadengaben soll schön gestaltet werden. Und bei aller Lebendigkeit soll dieser Gottesdienst eine Würde haben. Bei aller Fröhlichkeit soll der Anstand gewahrt bleiben. Und bei aller Spontanität soll es ordentlich zugehen. Das Ziel des Gottesdienstes ist ein Vierfaches. Alle sollen dabei lernen, alle sollen ermahnt werden, alle werden erbaut und alle haben Frieden. Und wer jemanden braucht, einen Helfer, der ihm manches erklärt, was er nicht versteht, der soll ihn finden. Und wer jemanden braucht, der mit ihm betet ebenfalls. Wie schön, einer würde sich verabschieden aus dem Gottesdienst mit dem Eindruck, ja, Gott ist hier in eurer, oder er sagt sogar, Gott ist hier in unserer Mitte. Amen.